Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was kann die Welt jetzt noch für Osman Kavala tun? Bezahlt Elon Musk Twitter aus der Portokasse? Und wie klingt das Symphonieorchester Kiew? Themen dieser Stunde. 4,5 Jahre sitzt der türkische Kulturmäzen Osman Kavala inzwischen in Untersuchungshaft, angeklagt als versuchter Staatsputschist und Spion. Fast 3 Jahre hat die Türkei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ignoriert, die haltlosen Beschuldigungen fallen und Kavala freizulassen. Heute ist in Istanbul nun das Urteil verkündet worden, lebenslänglich.
Einzelhaft und keine Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung. Es sei denn, dem türkischen Präsidenten käme eine Begnadigung in den Sinn. Entsprechend machten sich nach der Urteilsverkündung und einer ersten endlos erscheinenden Stille Empörung und Enttäuschung im Gerichtssaal breit. Bis zum Schluss hatte bei Menschenrechtsaktivisten und Oppositionellen ein letztes Fünkchen Hoffnung bestanden, dass Kavala vielleicht doch noch freigelassen werden könnte. Doch die Realität sieht anders aus. Damit verschwindet eines der bekanntesten Gesichter der türkischen Demokratiebewegung höchstwahrscheinlich für Jahrzehnte hinter Gittern. Der Schock auch bei ausländischen Beobachtern sitzt tief. Hier Yannis Tesman, der Leiter der Mercator-Stiftung in Istanbul, der die Urteilsverkündung vor Ort mitverfolgte.
Es ist erschütternd. Es ist unfassbar. Es ist ein schlechter Tag natürlich für Osman Kavala, dessen Rechte hier mit Füßen getreten werden. Es ist gleichzeitig ein schlechter Tag für die türkische Zivilgesellschaft. Es ist ebenso ein furchtbarer Tag und eine große Belastung für die europäisch-türkischen Beziehungen.
Die Türkei-Expertin Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch sprach gar von einer Art Kriegserklärung des türkischen Präsidenten, der mit dem Urteil deutlich gezeigt habe, was er wirklich von europäischen Grundwerten halte. Das Schlimme daran ist, dass UN-Generalsekretär Guterres sich heute mit Erdogan wegen des Ukraine-Kriegs getroffen hat. Und just an diesem Tag verkündet die Türkei ein solches Urteil, das nur Verachtung für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie ausdrückt. Neben Kavala wurden 7 weitere Angeklagte mit bis zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt und noch im Gerichtssaal in Haft genommen. Osman Kavalas Frau, die das Verdikt ebenfalls vor Ort verfolgte, musste anschließend von Helfern gestützt aus dem Saal gebracht werden. Kavala selbst hatte in seiner gestrigen Verteidigungsrede gesagt, er habe nichts weiter getan, als den Demonstranten Gebäck und Gesichtsmasken zu bringen.
Über das Urteil gegen Osman Kavala Sabine Hackländer. Dennis Yücel, der Präsident des Deutschen PEN und Weltkorrespondent, musste selbst 1 Jahr in türkischer Einzelhaft überstehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hatten Sie mit einem solchen Schlag gegen Kavala gerechnet?
Also ich muss sagen, bei Kavala musste man damit rechnen, nach diesem ganzen Verfahren, was ja selbst für türkische Verhältnisse eine reine Farce ist, Anklageschriften, die wirklich vollkommen abenteuerlich sind, die wirklich eigentlich komisch werden, wenn das denn nicht so traurig wäre. Kavala wurde ja schon einmal freigesprochen und noch im Gefängnis wieder festgenommen. Allein dieser Satz ist ja schon irre. Der Staatsanwalt hat heute in seinem Schlussplädoyer einen Satz gesagt, der mich wirklich fassungslos gemacht hat. Er sagte: Es ist allgemein bekannt, dass Osman Kavala sich sehr für die Belange der kurdischen und armenischen Bürger einsetzt. Und ich meine, daraus einen Vorwurf zu drehen, das ist ungeheuerlich. Und wenn man sich fragt, warum wurde jetzt Kavala zu lebenslanger Haft verurteilt, die Antwort liefert der Staatsanwalt selber. Deswegen. Dass die anderen Angeklagten des Gezi-Verfahrens zu 18 Jahren Haft verurteilt wurden, also darunter auch Leute, die ich persönlich kenne, Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft, Anwälte und so weiter, damit habe ich nicht gerechnet und das ist für mich auch ein Schock.
Sagen diese Urteile für Sie mehr über die türkische Justiz aus oder über Erdogans Präsidialsystem?
Ich glaube, das macht keinen Unterschied, das ist identisch. Wobei es weniger entscheidend ist das Präsidialsystem, sondern vor allem nach dem Ausnahmezustand infolge des Putschversuches hat Erdogan ja die Justiz komplett unter seine Kontrolle gebracht. Und dieses Verfahren ist ein politisches und mit Sicherheit auch von Erdogan so gebilligt. Und ich habe den Eindruck, dass Erdogan sich nach außen gerade so stark fühlt, weil er jetzt international auch wieder aufgewertet wird im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und diese Aufwertung führt dazu, dass er nach innen diese Rachejustiz verüben kann, weil es ist nichts anderes gegen Osman Kavala. Also selbst wenn irgendwann eines Tages, wie es so schön heißt, Gerechtigkeit wiederhergestellt wird und Urteile einkassiert werden, die 4,5 Jahre, die Osman Kavala bereits jetzt im Gefängnis verbracht hat, keine Instanz der Welt Kavala und seinen Liebsten diese gestohlenen Lebenszeit zurückgeben.
Warum meinen Sie, diese Urteile könnten wieder einkassiert werden? Durch wen? Wann?
Irgendwann. Keine Diktatur, das ist die allgemeine Erfahrung, keine Diktatur hält so ewig, wie die Diktatoren sich das gerne wünschen. Allerdings sind sie meistens leider auch zählebiger als Demokraten. Aber selbst in diesem Fall, das meine ich, selbst in diesem Fall, dass diese Urteile irgendwann einkassiert werden, ist jetzt schon Osman Kavala Unrecht geschehen. Das Verfahren ist ja nicht in letzter Instanz. Es gibt ja noch immer Möglichkeiten der Revision. Und es gibt die Hoffnung, dass sich irgendwann in der Türkei auch die politischen Verhältnisse ändern. Bis dahin wird er leider im Gefängnis bleiben. Und das meinte ich, selbst wenn er irgendwann rauskommt, das ist gestohlene Lebenszeit bei jemandem, der jetzt, ohne despektierlich sein zu wollen, der halt auch nicht mehr der Jüngste ist.
Sie haben es gerade gesagt, Erdogan ist als Vermittler im Krieg in der Ukraine gerade sehr gefragt. Sie haben auch gesagt, das ist jetzt ein Urteil, mit dem Erdogan ins eigene Land blickt. Aber der Fall Kavala ist international groß wahrgenommen worden. Es gab unzählige Petitionen, neben dem Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ihn freizulassen. Glauben Sie nicht, dass er sich letztlich doch mit diesem Urteil einen Bärendienst erwiesen hat?
Ach, das weiß ich nicht. Und das ist auch nicht mein Job, mir zu überlegen, womit sich Erdogan einen Bärendienst leistet oder womit er seiner Sache dient. Weder als Journalist noch als Präsident des Deutschen PEN-Zentrums. Ich glaube, dass, so wie Sie das schildern, das war ein internationaler Fall und dass Erdogan noch immer, nachdem er schon 4,5 Jahre Rache geübt hat an Osman Kavala, immer noch auf seine weitere Verhaftung besteht, das zeigt zweierlei. Das zeigt, dass der internationale Druck, von dem Sie gesprochen haben, ganz offensichtlich nicht groß genug war. Also auch nicht der Druck durch Europa. Das hatte keine Folgen, keinerlei Sanktionen. Also der Druck war nicht groß genug und jetzt fühlt sich offenbar Erdogan auf internationalem Parkett so stark, dass er glaubt, nach innen das auch durchziehen zu können, weil er sich sicher ist, dass von außen kein Druck kommt. Und ich fürchte, er liegt damit sogar richtig. Und was wir gerade sehen, ist, dass sich die westliche Welt in Reaktion auf den einen Autokraten, auf den russischen Autokraten Putin, den türkischen Autokraten Erdogan wieder aufwertet. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen im Zusammenhang mit Afghanistan. Jetzt erleben wir das erneut und das finde ich fatal, weil Autokraten sind einander ähnlich. Auch Putins Angriffskrieg in der Ukraine hat ja eine Vorgeschichte und auch Erdogan hat in der Vergangenheit Kriege geführt. Wir wissen nicht, wie er reagieren wird, wenn er innenpolitisch in eine schwierigere Situation kommt und einen Krieg anzuzetteln. Das ist immer eine Option und es ist für den Westen keine gute Idee, in Reaktion auf Putin sich an den nächsten Autokraten dranzuschmeißen und diesen aufzuwerten und Tayyip Erdogan aufzuwerten.
Ist es aber dann nicht geboten, dass die westliche internationale Gemeinschaft, die im Ukraine-Krieg eng aneinander gerückt ist, die sich Erdogans bedient in der Vermittlung, ihm jetzt wiederum den Druck macht, Kavala freizulassen? Oder erwarten Sie, dass die Ukraine so im Mittelpunkt steht, dass die westliche Gemeinschaft das einfach hinnehmen wird?
Ich würde mir das wünschen, aber wir haben ja nicht nur jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine und Afghanistan, sondern auch davor gibt es ja Erfahrungswerte. Also, dass Angela Merkel sich von Erdogan hat vorführen lassen, das war im Herbst 2015, als sie mit einer großen humanitären Geste entschlossen hat, Flüchtlinge aus Syrien und anderen Gebieten in Deutschland aufzunehmen. Aber es war auch in Europa eine alleinige Entscheidung. Und dann ist sie, wie Sie sich erinnern, in die Türkei gefahren, wo sie jahrelang vorher sich als Kanzlerin nicht hatte blicken lassen, weil sie die Türkei nicht besonders interessiert hat, und ließ sich von Erdogan auf diesen Stühlen im Yıldız-Palast, im osmanischen Barock, vorführen am Vorabend der Neuwahl in der Türkei. Und ich glaube, Angela Merkel wusste genau, was sie da tat, nämlich Wahlkampfhilfe für Erdogan zu leisten. Es war nur ihr in diesem Moment egal, weil ihr innenpolitische Fragen wichtiger waren und weil es ihr wichtig war, in der Flüchtlingskrise einen Verbündeten zu finden, der ihr weitere Flüchtlinge vom Leib hält. Und ich fürchte, eine ähnliche Prioritätensetzung wird es jetzt auch geben. Ich würde mir wünschen, dass die westliche Welt aus dem Ukraine-Krieg die richtigen Konsequenzen zieht, nämlich die Konsequenzen, dass es niemals eine gute Idee ist, mit Autokraten und Diktatoren zu kuscheln. Aber ich fürchte, das, was man dann realpolitisch nennen wird, das wird anders aussehen. Das ist jetzt schon eine Aufwertung des türkischen Autokraten Erdogan, der nach innen nun überhaupt keine Veranlassung mehr hat, irgendwie vorsichtig zu sein und Oppositionelle einer politischen Willkürjustiz unterzieht.
Sie kennen die Bedingungen in türkischen Gefängnissen und in Einzelhaft. Was kann der große Rest der Welt für Osman Kavala tun?
Das Wichtigste, ihn nicht vergessen. Sie sagen es, Frau Wuttke, genau so.
Deniz Yücel, der Präsident des Deutschen PEN. Danke für Ihre Zeit. Guten Abend.
Ich danke.
Wird Elon Musk neuer Besitzer von Twitter, nachdem sich der reichste Mann der Welt in den vergangenen Wochen 9% des Online-Dienstes gekauft hatte, blieb unklar, ob es ein noch mehr geben würde. Heute Abend wird gemeldet, ja, nach Verhandlungen mit dem Twitter-Management legt Musk 44 Milliarden Dollar auf den Tisch. Moritz Metz, war das jetzt doch eine Überraschung?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass das in den letzten Wochen extrem hin und her ging, ob Elon Musk das kaufen möchte oder nicht, dann war das vielleicht jetzt schon eine Überraschung, weil viele, glaube ich, nicht hoffen wollten, dass das wirklich passieren wird. Viele hätten das nicht gedacht. Es gab 2017 schon mal eine Frage von Musk, was denn Twitter wohl kosten würde. 2019 hat er wieder gesagt, er möchte seinen eigenen Account löschen. Also das ging schon immer wieder hin und her. Und es gab jetzt auch zuletzt Zeichen, dass sich Twitter gegen die Übernahme wehren würde. Der Verwaltungsrat wollte sich dem widersetzen, aber dann gab es dann doch wieder Gespräche und heute haben eben Verwaltungsrat und Management dem Deal zugestimmt. Eine Sache ist daran noch interessant. Musk hatte ja schon bisher 9% von Twitter erstanden und besessen und hatte damit auch die Option, in den Verwaltungsrat von Twitter einzuziehen. Aber das hat er nicht gemacht, weil er sonst als Führungsperson auch aus börsenrechtlichen Gründen nicht mehr so exzentrisch hätte twittern dürfen. Ich glaube auch nicht über sein Unternehmen Tesla und so weiter. Und dann dachten viele, okay, jetzt ist er mit diesen 10% eigentlich ganz zufrieden. Er hat da seinen Anteil und trotzdem die Freiheit, weiter auf Twitter rumzutrollen und exzentrische Dinge zu posten. Jetzt, dass er den ganzen Laden kauft, das ist schon weiterhin noch ein bisschen überraschend. Und ich glaube, das ist auch keine Überraschung, dass es erstmal eine große Ohnmacht und große Kritik auch auf Twitter, auf der Plattform an der Übernahme gab.
Könnte Musk dann den Kauf aus der Portokasse finanzieren?
Naja, also er wird $54,20 pro Aktie zahlen und das sind dann insgesamt 44 Milliarden US-Dollar und das ist dann doch ganz schön viel Geld, was auch jemand, dessen Vermögen auf über 265 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, kein Pappenstiel. Das ist so viel Geld, dass man, ich habe es mal ausgerechnet, 880.000 neue Teslas kaufen könnte von den günstigen Modellen und hintereinander Stoßstange an Stoßstange aufstellen könnte. Das wären ungefähr 4.000 Kilometer, also eine Strecke von New York bis nach Los Angeles. Trotzdem hat Elon Musk, obwohl er so reich ist, dieses Geld auch nicht einfach zusammenkratzen können. Er musste es zusammenkratzen. 21 Milliarden US-Dollar zahlt er selbst. 13 Milliarden will er an Schulden aufnehmen und er möchte auch noch seine Tesla-Aktien mit 12,5 Milliarden beleihen. Offenbar ist der Kurs der Tesla-Aktie jetzt auch gleich mal ein bisschen gefallen. Und jetzt liegt es halt an den Aktionären von Twitter, ob sie dieses Angebot annehmen wollen. Es gibt dann auch noch ein paar börsenrechtliche Schritte und dann könnte Twitter noch dieses Jahr den Besitzer wechseln und zwar eben zu 100%. Das ist wahrscheinlich auch die größte Privatisierung, sozusagen die Rücknahme. Er will ja dann Twitter von der Börse nehmen, eines Unternehmens in der Geschichte, das dann sozusagen wieder ganz in private Hände in die Hand eines einzigen, des reichsten Mannes der Welt gelangt.
Und dass er sich ein Medium kauft, über das er sich ärgert, weil er dort von Nutzern besonders heftig kritisiert wird und das dann auch noch in einer, wie schon gehört, doch recht bizarren Form. Ist das eigentlich zu glauben?
Ja, also viele haben so den dystopischen Eindruck, dass es das Spielzeug eines Mannes in der Midlife-Crisis. Ne? Er schreibt selber, dass er hofft, dass sogar seine größten Kritiker auf Twitter bleiben würden, weil das sei, was freie Rede bedeutet. Jetzt kann man aber sagen, dass Elon Musk durchaus ein eigenartiges Verständnis von freier Rede hat. Das ist ein sehr libertäres Herangehen, das er da hat. Jeder könne alles sagen und er missachtet dabei einfach, dass auf Twitter ein ganz großes Problem ist mit Trollen, mit Hassrede und so weiter. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass unsere Informations- und Meinungsfreiheit dann in der Hand weniger Konzerne beziehungsweise jetzt eines reichen Menschen liegt. Also ich weiß nicht, ob man das so richtig glauben möchte, dass es jetzt so kommt.
Aber das heißt, in kürzester Zeit wäre Twitter nicht mehr das, was Jack Dorsey vor 15 Jahren gegründet hat.
Naja, also man kann sagen, Twitter hat sich ohnehin in den letzten 15 Jahren immer wieder stark verändert. Ne? Man kann inzwischen Bilder twittern, es gibt mehr Funktionen, es gibt Gruppen, Twitter Spaces und ganz viele andere Dinge auf Twitter. Es ist natürlich auch enorm gewachsen. Trotzdem ist es auch unter den großen Social-Media-Plattformen, ich glaube auf Platz 15 weltweit, gemessen an Usern. Das ist also nicht riesig groß. Auch wenn man jetzt doppelt so viele Zeichen und so weiter wie früher posten kann. Aber Elon Musk hat da schon andere Pläne. Also er möchte tatsächlich die Moderation auf ein Minimum beschränken. Das, was von Twitter versucht wird, mehr schlecht als recht teilweise, diese Hassrede, die dort einfach stark passiert, viele Spam-Bots und so weiter zu blockieren. Das möchte jetzt Elon Musk nicht alles rückgängig machen. Er möchte neue Funktionen einführen, irgendwie die Algorithmen öffnen, die zeigen, welche Posts den Leuten angezeigt werden. Er möchte auch die Spam-Bots besiegen und er möchte User verifizieren. Das heißt, man muss in Zukunft vielleicht irgendwie seinen Personalausweis hochladen, bis man dann auf Twitter mitmachen kann. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Andererseits, wie gesagt, gibt es diese eigenartige Vorstellung Elon Musks von der freien Rede und auch von seiner Pressearbeit. Zum Beispiel hat er dieses Tesla-Werk in Grünheide eröffnet und da durften viele Kolleginnen und Kollegen aus der Presse gar nicht erst hingehen, weil sie vielleicht vorher kritisch über Tesla berichtet haben. Dann bei dieser Pressekonferenz damals letzten Sommer oder Herbst mit Armin Laschet, wo hat dann Musk eine Kollegin vom RBB einfach schlichtweg ausgelacht. Das war wirklich eine bizarre Szene, wenn man sich das mehrmals hintereinander anguckt, die ihn fragte, ob es denn beim Tesla-Werk in Grünheide genügend Wasser gäbe oder ob das nicht ein Problem sei mit der Wasserversorgung, dass das ja kritisiert würde. Er hat da einfach drüber hinweggelacht und es gibt auch richtig aufwendige Berichterstattung vom Medienmagazin Zapp über diese eigentümliche Pressearbeit von Tesla. Das heißt, man weiß nicht genau, wie das weitergeht und ich finde einen Satz ganz interessant. Dorothee Bär, das ist die ehemalige Staatsministerin für Digitales und die hat mal gesagt, auf Twitter sind Journalisten, Politiker und Psychopathen und Letztere könnten vielleicht mehr Macht bekommen mit dieser komplett freien Rede.
Oha, na jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was gerade auf Twitter los ist.
Ja, da ist natürlich, wie ich schon vorhin sagte, viel Unmacht. Es gibt Leute, die sich darüber beschweren, dass eben jetzt ein Alleinherrscher einer zentralen digitalen Kommunikationsplattform da wäre, ohne Checks and Balances. Das sei ein Desaster für digitale Grundrechte. Jemand anderes schreibt eher so witzig gemeint, World's biggest clown purchases world's largest circus. Der größte Clown der Welt kauft den größten Zirkus. Oder jemand anders schreibt, die Midlife-Crisis eines Mannes wird zum Problem aller Menschen und so weiter. Manche sagen, okay, er hat wirklich einen guten Plan. Andere sagen, er lässt Trump und Co. wieder frei. Und das ist auch wirklich so, dass er sich gegen diese Regeln, also schon letztes Jahr geäußert hat, die dazu führten, dass Donald Trump nach dem Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol gesperrt wurde auf der Plattform und ausgeschlossen wurde. Gegen diese Regeln hatte sich Elon Musk geäußert. Und man weiß also nicht genau, was das für eine diskursive Arena der Lügner und Libertären werden könnte. Man weiß es nicht genau. Es ist aber auch einfach so, die Plattform gehört ja auch den Usern und den Userinnen. Und dann ist einfach die Frage, ob die dann dort noch alle bleiben werden oder nicht. Und auch zum Beispiel die Frage, wie der nächste US-Wahlkampf aussehen wird, wenn das dann schon in der Hand von Elon Musk sein könnte.
Ja, aber heißt das wiederum, die Politik hätte sich frühzeitig da positionieren müssen?
Das ist auch eine Sache, die viele Userinnen jetzt hier kritisieren oder sagen, dass die Politik einfach zu spät da eingeschritten ist. Ja, es gibt jetzt diesen vor wenigen Tagen einheitlich formulierten Digital Services Act der EU, der eine Art umfassendes Regelwerk ist, das vor allem für große Tech-Konzerne gilt. Dieser Act soll wirklich wirken gegen Hass im Netz und da wird sich dann einerseits auch ein Elon Musk halten müssen, dass er da sich an bestimmte europäische Regeln halten muss. Ist aber dann auch wieder Auslegungssache der einzelnen Länder, was dann dort genau sanktioniert und verfolgt wird und so weiter. Und in den USA haben wir sowas auch nicht. Das heißt, das wird nicht hinreichend schützen und wenn man das Ganze noch größer denkt, dann ist es ein zentrales Austausch- und Kommunikationsmedium, Twitter. Nicht nur für die Politblase, die sich da austauscht. Das ist eine öffentliche Infrastruktur für gesellschaftliche Diskurse, wenn man so will. Und was dann Musk daraus machen will, ist wahrscheinlich nicht der Town Square, der Marktplatz, von dem er spricht, an dem alle öffentlich da sprechen können, sondern es ist möglicherweise eine Mall. Und der muss vielleicht auch dieses Geld, was er da ausgegeben hat, wieder reinholen. Der Geschäftsmann ist er ja trotzdem immer noch. Und da ist eben große Sorge und es wird dann auch kritisiert, dass die Politik versäumt hat, da freie gesellschaftliche Alternativen entgegenzusetzen, quasi Twitter zu vergesellschaften oder andere Plattformen anzubieten, die das möglich machen. Und es gibt jetzt auch schon Leute, die auf dieses dezentrale Mastodon-Netzwerk ausweichen, wo man dann keine richtige Zentrale hat, aber trotzdem das Gleiche machen kann wie auf Twitter. Da wird wahrscheinlich vieles in diese Richtung passieren, aber ob die Politik da jetzt in der Lage sein wird, eine Alternative aus dem Boden zu stampfen, dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät.
Moritz Metz in unserem Hauptstadtstudio über den anstehenden Verkauf von Twitter an Elon Musk. Weiter geht's mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Deutsche Presseverleger und Gewerkschafter kritisieren Details des geplanten EU-Gesetzes über eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger und der Medienverband der Freien Presse teilten in Berlin gemeinsam mit, der Digital Services Act droht zur Gefahr, für die Pressefreiheit und Meinungsvielfalt im Internet zu werden. So verpflichte die EU Online-Plattformen nicht nur zur Sperrung von rechtswidrigen Inhalten, sondern wollte diesen auch erlauben, rechtmäßige Veröffentlichungen zu sperren. Damit bestehe die Gefahr, dass Google und Facebook in Teilen zu Zensoren würden. Im Alter von 75 Jahren ist Ika Hügel-Marschall gestorben. 1947 in einem Dorf in Bayern geboren, gehörte sie nach dem Zweiten Weltkrieg zu den fast 5000 afrodeutschen Kindern in Westdeutschland. Nach den rassistischen Erfahrungen in ihrer Kindheit veröffentlichte sie 1998 ihre Biografie »Daheim unterwegs – Ein deutsches Leben«. Bereits seit Mitte der 80er Jahre engagierte sie sich in der damals gegründeten Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ihre Wegbegleiterin, die Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Ihre Essays erschienen in feministischen Magazinen und in Anthologien, auch in dem von mir herausgegebenen Buch Kinder der Befreiung, Erfahrungen und Perspektiven schwarzer Deutscher der Nachkriegsgeneration. Und sie hat erst im letzten Jahr, das war auch eine gegenseitige Kraftquelle, denke ich, gemeinsam mit Nivedita Prasad und Dagmar Schulz das Buch Mai Ayim, radikale Dichterin, sanfte Rebellin, herausgegeben. Ich denke, da hat auch so etwas immer wie eine gegenseitige Befruchtung stattgefunden.
Die indisch-deutsche Fernsehjournalistin, Filmemacherin und Autorin Navina Sundaram ist tot. Geboren wurde sie 1945 in Indien. Eher durch Zufall und noch ohne Deutschkenntnisse stieg sie 1963 im westdeutschen Fernsehen ein, zunächst als Regie- und Redaktionsassistentin, unter anderem auch im Studio Neu-Delhi. Dort moderierte Sundaram die Sendung Asiatische Miniaturen.
Guten Abend, meine Damen und Herren in Deutschland. Hier meldet sich Navina Sundaram aus dem Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks in Indien.
Es wurde dann nicht so gern gesehen, dass ich vor der Kamera bin, wenn es so um deutsche Themen ging. Da gab es immer, die Leute werden dir das nicht abnehmen, dass du dich auskennen kannst.
Von 1970 an war Sundaram dann feste Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk, später auch Auslandskorrespondentin. Sie moderierte als erste Fernsehjournalistin mit Migrationshintergrund Sendungen wie den Weltspiegel oder Panorama. Jetzt ist Navina Sundaram nach langer schwerer Krankheit in Hamburg gestorben. Der Strahlener Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an Adan Kovacic. Den mit 25.000 Euro dotierten Preis erhält er für sein übersetzerisches Werk aus der deutschen in die spanische Sprache. Das teilte die Kunststiftung NRW in Düsseldorf mit. Mit dem Preis werde die außergewöhnliche Lebensleistung eines Übersetzers gewürdigt, der wichtige Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts einem spanischsprachigen Publikum zugänglich gemacht habe, erklärte die Jury. Dazu gehörten unter anderem Karl Kraus, Franz Kafka, Stefan Zweig, Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann.
Was treibt einen ukrainischen Theatermann im Exil um? Das fragt Fazit und bekommt die Antwort auch an diesem Montag buchstabiert.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie. K wie Kontext.
Kontext, genau. Kontext ist wichtig für uns alle, und ein sehr wichtiger Kontext kommt in mein Leben, in alle Sachen, die ich mache. Und das ist vielleicht nicht nur bei mir, aber dieses Gefühl habe ich gerade bekommen in Litauen, in einem Theater im Avitas. Da vorbereite ich ein Projekt, der war schon lange Zeit vorgeplant. Das ist eine Inszenierung von Gogol. Das ist auch ukrainische Schriftsteller, muss ich sagen, ja. Viele haben gehört russische, aber er hat ja auf Russisch geschrieben, aber er ist ein Ukrainer, in der Ukraine geboren und auch sehr, sehr viel über die Ukraine geschrieben. Und auch die Stücke von ihm oder Erzählungen, die sind nicht so Volk, ja, beschrieben, aber diese Art von Humor, ja, und diese Weise von diese Böse zu zeigen, das ist auch eine ukrainische Brillen auf diesem Welt. Meine Aufgabe ist eine Modernisierung, ja, modernisieren Revisor, ein Stück von Gogol. Und da habe ich 4 Tage im Theater mit Schauspielern gesucht, was sie jetzt wichtig ist, ja, für was ist korrupt für dieses Land, ja, für diese Menschen, wie diese Korruption sich auch versteckt, wo ist die, und was ist mir gekommen, dass die alle Leute, die ziemlich weit, aber nicht so ganz weit von der Ukraine leben, die erleben unseren Krieg auch sehr stark. Wirklich auch bis zum Trauma, ja. Und also in diesem Stück, wir sollten über Korruption einfach sprechen, aber mit unserer Arbeit, Krieg ist sehr präsentabel geworden. Und wir sind auch dazu gekommen, dass Korruption und Krieg, die sind auch immer zusammen. Und immer die verrückte Korruption, die bringt auch zum Krieg. Die macht dich schwach, die macht dich dumm, die macht dich gierig. Und das ist auch ein sehr interessanter Gedanke für uns. Also dieses Projekt, der vor dem Krieg geplant war, das wird auch sehr viel über Krieg da gesprochen. Von den Menschen, die nicht in der Ukraine leben. Wir merken, dass diese Welt für uns alle, besonders für Europäer, wird nie wieder so, wie er früher war. Also dieser Kontext, glaube ich, wird lange Zeit bei uns bleiben, auch nach dem Krieg.
Pavlo Arie mit seinem Alphabet des Exils, K wie Kontext. Es ist der Klangkörper der Ukraine, das Kiewer Symphonieorchester. Mit Kompositionen eines ukrainischen, eines russischen und eines französischen Komponisten im Gepäck ist es nach Deutschland gekommen. Alexandra Gerlach hat vor dem Auftaktkonzert heute Abend im Dresdner Kulturpalast mit Musikerinnen und Musikern gesprochen.
My name is Dmytro Paschinski.
Mein Name ist Dmytro Paschinski. Ich komme aus Kiew, bin seit 10 Jahren im Orchester und spiele Klarinette. Konzentriert und etwas schüchtern sitzt der große, dunkle und schlanke Solo-Klarinettist an einem Tisch in dem schmucklosen, menschenleeren Café. Treffpunkt für das Gespräch ist ein Touristenhotel in der Dresdner Innenstadt, das trotz umfänglicher Renovierungen immer noch viel Charme der DDR verströmt. Stück für Stück nimmt er sorgsam Teile seiner Klarinette aus dem schwarzen kleinen Koffer vor sich und baut sein Instrument zusammen. Der Auftakt der Deutschland-Tournee wird erst das 3. Konzert seit Kriegsausbruch vor 60 Tagen für das Orchester sein. Viel gemeinsam proben konnten sie nicht, wenn man von den 2 Konzerten in Polen absieht, die sie gerade gespielt haben.
Of course, when we get the terrible news about rockets and deaths.
Natürlich, wenn wir die Nachrichten hören von den Raketen und den Toten, dann ist es sehr schwer, Proben abzuhalten und zu spielen. Aber die Musik kann ablenken, zerstreuen. Wie also geht es den rund 80 Musikerinnen und Musikern des Kiewer Symphonieorchesters? Frage an den italienischen Chefdirigenten Luigi Gaggero.
Natürlich, man spürt die Tragödie, also und jeder Musiker hat das in sich natürlich. Aber zugleich gibt es eine Spannung, eine Stimmung, eine Freude ans Musizieren, die ich vielleicht doch noch nie gesehen habe, vielleicht in meinem ganzen Leben.
Das Programm der Deutschland-Konzertreise präsentiere ganz bewusst fast ausschließlich ukrainische Werke. Damit konterkariere man die Putin-Propaganda, wonach die Ukraine keine eigene Identität habe, sagt Gaggero.
Wir wissen, dass eine der Lügen, die Putin verwendet hat, um seine Kriege zu begründen, war auch unter den vielen Lügen, dass Ukraine als Land grundsätzlich nicht existiert. Ich denke, es gibt kaum Besseres, um zu beweisen, dass es eben eine große Lüge ist, eben als die Kultur zu zeigen, die dieses Land hat seit vielen Jahrhunderten. Nicht nur, dass es sehr gute Musik ist, sondern dass diese Musik eine sehr bestimmte Identität hat. Und dazu würde ich auch sagen, dass diese Identität Teil, ein sehr wichtiger Teil der Kultur Europas hat.
Keiner kann derzeit sagen, wie es weitergeht. Seit einem Monat haben die Mitglieder des Orchesters kein Gehalt mehr bekommen. So auch Lyaba Morozova, die künstlerische Direktorin. Sie ist nach Kriegsausbruch mit ihren 2, 12 und 14 Jahre alten Kindern von Kiew nach Bulgarien geflohen. In Sofia sind ihre Kinder jetzt weit entfernt von ihr in guter Obhut. Lyabo muss sich nach neuen Perspektiven zum Geldverdienen umschauen. Doch jetzt gehe es erstmal um diese Konzertreise, sagt die zierliche junge Frau mit flottem Pagenschnitt entschieden.
Ich fühle mich wie eine Soldatin, weil wir Soldaten auf dem Kulturschlachtfeld sind. Und ich glaube, es ist genauso wichtig, die Ukraine als Kulturnation zu präsentieren, wie tatsächlich zu kämpfen. Lyaba Morozova blickt entschlossen durch die dunkel gefasste Brille auf das Gegenüber. Ziel dieser Konzertreise, die das Orchester neben Dresden auch nach Leipzig, Berlin, Wiesbaden, Freiburg, Hannover und Hamburg führt, sei es, die Musik ukrainischer Komponisten bekannter zu machen und zu zeigen, dass sie Bestandteil der europäischen Musikkultur sind. Und ich glaube, es ist offensichtlich, wenn Sie die Musik hören, brauchen Sie keine Worte. Dann fühlen Sie, dass unsere Herzen gleich schlagen. Diese Botschaft wollen die Musikerinnen und Musiker an ihr Publikum in Deutschland senden und um weitere Unterstützung für ihr Land werben. Dass Deutschland aktuell für seine zurückhaltende Politik in dieser Frage stark in der Kritik steht, ist für sie kein Thema. Vielmehr sei die Zukunft des Orchesters eng verknüpft mit der Frage, ob ihr Land auch künftig existiere und wie hoch der Preis der Freiheit werde, sagt Lyaba Morozova und warnt. Unser Ziel ist es nicht nur, Musik zu spielen, sondern wir wollen ein Zeichen an die Europäer geben, dass wir dieselben sind wie sie. Und es ist nicht nur unser Krieg, es ist der Krieg des ganzen Europas. Und wenn wir Russland nicht stoppen können, wird der Krieg hierher kommen. Angesichts der unsicheren Lage steht auch der Klarinettenvirtuose Dmytro Paschinski vor einer ungewissen Zukunft. Wenn das Kiewer Symphonieorchester wieder wie vereinbart nach Hause zurückkehrt, ist nicht ausgeschlossen, dass die männlichen Musiker zum Militärdienst eingezogen oder für andere Aufgaben herangezogen werden, sagt Dmytro und lächelt. Ironische Sprüche im Orchester sagen, dass wir nach dieser Tour im Wiederaufbau von Kiew und der Ukraine eingesetzt werden. Denn wenn wir nach Hause kommen, wird es kein Geld geben, um ein Orchester in der Ukraine zu bezahlen.
Das Kiewer Symphonieorchester auf Deutschland-Tournee nochmal zum Mitschreiben. Morgen in Leipzig, Mittwoch in Berlin, Donnerstag in Wiesbaden, Freitag in Freiburg und am Wochenende in Hannover und Hamburg. Das Konzert für Sie im Deutschlandfunk Kultur übermorgen ab 20.03 Uhr. Die Filme der Woche sind am Mittwoch aus Fazit nicht wegzudenken. Aber weil Serien in den vergangenen 2 Jahren einen so großen Zulauf bekommen haben, denn sie bringen ja auf andere Gedanken, hat sich Simone Schlosser für diesen Montag durch die aktuellen Serienangebote geklickt.
Sie ist eine Konservative aus Washington, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie kennen sie von Rowan und Martins Laughlin und aus der Dinah Shore Show. Meine Damen und Herren, wir begrüßen die Frau des Justizministers der Vereinigten Staaten. Das berüchtigte Mundwerk des Südens, Martha Mitchell.
Eine Frau, die öffentlich ihre Meinung sagt. Das finden noch heute viele Männer skandalös. In den 70er Jahren galt das umso mehr, gerade in der konservativen Politelite der USA. Und genau darum geht es im Kern der Serie Gaslit. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar John und Martha Mitchell, treffend gespielt von Sean Penn und Julia Roberts. Er ist der Wahlkampfmanager von Richard Nixon, sie eine bekennende Republikanerin, die allerdings offen den Vietnamkrieg kritisiert.
Ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass ich sage, was ich denke. Und es ist egal, ob der Präsident da mit mir übereinstimmt. Und wenn ich deshalb nicht mit der Air Force One fliegen kann, nehme ich eine Linienmaschine.
Die Situation eskaliert mit dem Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten im sogenannten Watergate-Komplex. Aus Angst, Martha könnte die Drahtzieher, allen voran ihren eigenen Ehemann, auffliegen lassen, lässt der sie einsperren und unter Medikamente setzen. Und als sie sich später als eine der ersten öffentlich gegen den Präsidenten stellt, werden gezielt Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit gestreut. In der Psychologie spricht man in solchen Fällen auch von Gaslighting. Eine bemerkenswerte Geschichte über Misogynie und toxische Männlichkeit.
Willst du die Wahrheit hören, Martha? Es gibt keine Verschwörung gegen dich. Es gibt keine geheimen Absprachen, keine Intrige oder sonst was. Die meisten können dich einfach nicht leiden.
Die Geschichte von Martha ist aber nicht die einzige. Die Serie beruht auf dem Podcast Slow Burn und nach dessen Vorbild geht es um eine Reihe von Personen, die in die Watergate-Affäre verwickelt waren, in den gängigen Filmen aber bisher ausgespart wurden. Darunter der naive Anwalt John Dean, ein enger Mitarbeiter von John Mitchell und der von ihm angeheuerte rechte Fanatiker Gordon Liddy. Allesamt, wie es in der Serie heißt, ein Haufen Idioten. In diesen Szenen wechselt der Ton vom Drama zur Buddy-Komödie.
Sir, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir diese illegalen Aktivitäten so offen in Ihrem Büro besprechen.
Sie haben's gehört, Schluss mit lustig.
Gaslit ist unterhaltsam anzuschauen. Ihrem eigenen Anspruch wird die Serie aber nur bedingt gerecht. Dafür verfällt sie zu oft in klassische Hollywood-Muster. In gewisser Weise leidet sie unter einem ähnlichen Problem wie Martha Mitchell damals. Ihre beeindruckende Geschichte wird überschattet von einem Haufen misogyner, weißer Männer.
Was würdet ihr versuchen zu erreichen, wenn ihr wüsstet, ihr könntet nicht scheitern?
Betrugsgeschichten sind im Trend. Diese ist eine der besten.
Können Sie den Namen der Firma nennen?
Theranos.
Oh, und ich dachte, es wäre Theranos.
Nein, Theranos. Eine Mischung aus Therapie und Diagnose.
Wieso nicht Theranose?
Wir heißen nun mal Theranos.
Okay.
Es geht um die Silicon Valley-Betrügerin Elizabeth Holmes. Was ihr Start-up versprach, das war nicht weniger als die Revolution der Blutabnahme. Schluss mit Nadeln und Kanülen, ein einziger Tropfen, entnommen aus der Fingerspitze, sollte ausreichen. Und obwohl ihr Unternehmen auch nach Jahren der Forschung nicht mal einen funktionierenden Prototypen hatte, gelang es ihr, Milliarden Dollar an Investitionen einzukassieren.
Wenn Sie sind, was Sie essen, was sind Sie?
Grüner Saft.
Ihr Lieblingsort?
Mein Büro.
Das beste Wort, um Sie zu beschreiben.
The Dropout heißt die Serie auf Disney Plus und was die auszeichnet, das ist zunächst Amanda Seyfried. Sie spielt Elizabeth Holmes mit der treffenden Mischung aus Wahn und Kalkül. Schon als Kind träumt sie davon, einmal etwas Bedeutendes zu erfinden. Später bricht sie ihr Studium ab, wie Bill Gates und Elon Musk, und trägt künftig nur noch schwarze Rollkragenpullover, wie, genau, Steve Jobs. Nach 3 Folgen hat man kurz das Gefühl, dass ihre Geschichte hier zu Ende ist, aber dann legt sie erst richtig los.
Das ist ein inspirierender Schritt. Vorwärts, 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 vorwärts. Das ist ein inspirierender Schritt. Vorwärts.
Die Serie ist aber nicht nur ein faszinierendes Frauenporträt, sondern auch ein leicht hämischer Blick auf den Start-up-Kapitalismus. Denn was die Investoren antreibt, und in der Serie sind es vor allem alte weiße Männer, die ihr Geld geben, alle träumen vom nächsten großen Ding. Disney Plus ist das mit The Dropout gelungen.
Serien, die sich lohnen, empfohlen von Simone Schlosser in der Kultur vom Tag. Den beschließt Tobias Wenzel jetzt mit seiner Kulturpresseschau. Achtung, die ersten 3 Wörter, die Sie hören, sind ein Zitat.
Raschistisch, raschistisch, raschistisch. Dieses neue Adjektiv ist, bemerkt Wieland Freund, zu Recht in der Welt ein Zungenbrecher. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit Blick auf die russischen Verbrechen in der Ukraine von Raschismus gesprochen und mit diesem Neologismus, so Freund, einen Faschismus russischer Prägung gemeint. Den neuen Begriff könne man als ukrainische Reaktion auf die sprachliche Propaganda aus Russland deuten, in deren Zuge der Krieg nur noch Spezialoperation genannt werden darf und nicht etwa der Aggressor, sondern der Angegriffene als faschistisch bezeichnet wird. Orwell lässt grüßen. Gegen dieses alte Neusprech, das sich Orwell in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts beim Stalinismus abgeschaut hat, setzt die Ukraine nun das Newspeak des 21. Jahrhunderts, schreibt Wieland Freund und macht Lust auf die zungenbrecherische Übung. Raschistisch, raschistisch, raschistisch. Ob Wladimir Putin, der ja hervorragend Deutsch spricht, das wohl fehlerfrei hinbekäme? Die in Deutschland lebende russische Autorin Olga Martinova hat bei Putin eine Form von Schwachsinn diagnostiziert, die mit der Lektüre von Geschichtsbüchern zu erklären sei. Das verrät Paul Jandl in seinem Interview mit der Schriftstellerin für die Neue Zürcher Zeitung. Momentan rutscht Russland in einen Abgrund ab, der die spätsowjetische Zeit, die ich erlebt habe, wie eine strahlende Demokratie erscheinen lässt, sagt Martinova. Auf die Frage, wie man Putin etwas entgegensetzen könne, antwortet sie: durch ethisches und ästhetisches Denken. Diese Formulierung würde Emmanuel Macron sicher gefallen. Schließlich hat der nun wiedergewählte Präsident schon während seiner ersten Amtszeit versucht, den jungen Franzosen Ästhetik in Form von Kultur näher zu bringen. Jährlich habe jeder Jugendliche in Frankreich einen Anspruch auf 300 Euro Kulturförderung gehabt, erläutert Eberhard Spreng im Tagesspiegel. Das Programm sei aber ein kurioser Fehlstart gewesen. Denn die Jugendlichen gingen nicht etwa, wie gehofft, besonders eifrig ins Theater oder Museum. In Sprengs Worten: 84% gaben die 18-Jährigen für Druckwerke aus, davon entfielen 71% auf Mangas. Regale mit den japanischen Comics waren schnell leergefegt. Wie beliebt Mangas in Spanien sind, verrät Paul Ingendey in seinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine nicht. Ihn beschäftigt vielmehr die Frage, welche spanischen Autoren offiziell ihr Land, das Gastland dieses Jahres, bei der Frankfurter Buchmesse präsentieren dürfen. Ingendey berichtet von den Auswahlkriterien. Erstaunlicherweise fehlt da das Kriterium der literarischen Qualität. Folgende 5 sind es stattdessen: Bibliodiversität, Innovation, sprachlicher Pluralismus, Geschlechterparität und Nachhaltigkeit. Ingendey kommt da ins Grübeln. Woran man Innovation messen könnte, was an Literatur nachhaltig sein soll und so weiter, wie entscheidet man das? Vielleicht, indem man eine Umfrage im Kindergarten macht. Wer von euch ist dafür, dass wir momentan Krieg führen? Wer bejaht, hebt die Hand. Seid aufrichtig. 1, 2, 3, sagt eine Erzieherin zu 10 Kindern im Alter von 4 bis 5 in einem Kindergarten im russischen Kasan. Das Video wurde im Netz veröffentlicht. Katja Kollmann zeigt sich in der Taz schockiert davon, dass die russische Kriegspropaganda nun bis in Kindergärten reicht. Als es ein Patt bei der Umfrage gibt, wirkt die Erzieherin auf die Kinder so ein: Also, jetzt hat der Krieg schon angefangen und wir sollten unseren Präsidenten und unsere Armee unterstützen, um die Sache zu Ende zu führen, denn sonst kommen die Amerikaner und die Europäer und dann wird es für uns ungemütlich. Dann doch lieber im Kindergarten Zungenbrecher üben. Es müssen ja keine politischen sein, wie raschistisch, raschistisch, raschistisch.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Gabi Butt gewünscht. Gute Nacht.